Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Da zogen Ochsen und Esel die schwer beladenen Wagen über die Landstraßen. Kehrte der Fuhrmann im Gasthof ein, bekamen dann seine Tiere draußen Heu und Stroh. Dieses Bild ist von den Straßen verschwunden. Der Verkehr hängt heute fast vollständig vom Erdöl ab. Nur Elektrolokomotiven nehmen noch mit Atomstrom vorlieb. Das aber könnte sich ändern. Vielleicht kommt der Antrieb unserer mobilen Gesellschaft bald wieder vom Acker. Neben dem Ethanol aus Zuckerrohr ist vor allem Biodiesel vielversprechend. Er wird hauptsächlich aus Rapsöl gewonnen. Das ruft Kritiker auf den Plan. Der Anbau von Nahrungsmitteln sei wichtiger, so ihre Meinung. Am Institut für Kolbenmaschinen vom KIT sieht man aber großes Potenzial im Biodiesel. Radio-KIT-Reporter Cornelius Sücker stellt den Projektleiter Dr. Sören Bernhard vor. Dr. Bernhard möchte den idealen Biodieselmotor entwickeln. Dafür baut er Motorenmodelle. Und dabei kann es schon mal etwas lauter werden.
Das ist ein Motor, der genau die Brennraumkonfiguration hat, wie es ja auch in Eisenbahnen und in Schiffen zum Einsatz kommt. Allerdings nur ein einzelner Zylinder. Wir sprechen vom Forschungseinzylindermotor. Und das große Vorteil ist natürlich, es muss nur eine einzige Einspritzdüse oder eine einzige Form variiert werden.
Am Institut für Kolbenmaschinen des KIT weiß man natürlich, dass ein heutiger Dieselmotor 6 bis 12 Zylinder hat. Aber das Funktionsprinzip ist beim Forschungseinzylinder dasselbe. Mit diesem Versuch möchte Dr. Sören Bernhard die Abgaswerte und die Effizienz des Dieselmotors optimieren. Am Forschungsmotor wird alles gemessen, was sich messen lässt. Diese Forschung geht ins Detail. Aber gleichzeitig geht es um große Zusammenhänge. Dr. Bernhard möchte mit seiner Forschung ermöglichen, dass der Güterverkehr in Zukunft vor allem mit Biodiesel abgewickelt werden kann. Dafür konzentriert er sich auf die großen Transportmittel, Eisenbahn und Binnenschiffe. Die Umstellung auf Biodiesel wäre hier relativ unkompliziert, denn wenige Großtankstellen versorgen das ganze Verkehrsnetz.
Weiterhin sind die Mengen, die hier verbraucht werden, relativ gut passend zu den erzeugbaren Mengen an Rapsölkraftstoff in Deutschland. Es geht ja um die regionale Verwendung eines regional erzeugten Kraftstoffes, das heißt direkt von dem Bauern in der Umgebung über eine Ölmühle zu dem Anwender in der näheren Umgebung, sodass auch weite Transportwege entfallen können. Die Mengen, über die wir hier reden, liegen bei ungefähr 10% des heute in Deutschland verbrauchten Dieselkraftstoffs, die sich durch Nutzung von heimischem Rapsöl ersetzen lassen würden. Und dies entspricht auch 10% der CO2-Emissionen, die wir heute aus Dieselkraftstoff in die Atmosphäre leiten.
Auch bei der Verbrennung von Biodiesel aus Rapsöl werden natürlich Treibhausgase freigesetzt. Aber was da in die Atmosphäre kommt, wurde vorher von der Rapspflanze aus derselben Atmosphäre auch aufgenommen. Es entstehen also keine Treibhausgase, die nicht vorher schon in der Luft waren. Anders als bei den herkömmlichen Kraftstoffen aus Erdöl. 60% der Netto-CO2-Emissionen ließen sich so bei Schiff und Bahn einsparen. Und die Quote würde noch besser werden, wenn die industrielle Landwirtschaft den Raps mit umweltfreundlicheren Methoden produzieren würde. Aber ist die Nutzung von wertvollem Ackerboden für Treibstoff nicht unverantwortlich? Biodiesel auf Kosten der Landwirtschaft? Dr. Bernhard sieht diese Frage anders.
Rapsöl fügt sich sehr schön in den Produktionskreislauf des Landwirtes ein. 2/3 der vom Acker geholten, geernteten Menge steht nach dem Pressvorgang als Presskuchen zur Verfügung. Und dies ist ein sehr eiweißreiches Futtermittel, was für die Viehzucht sehr nutzbringend eingesetzt werden kann. Und was die Viecher dann am Ende des Tages wieder ausscheiden, lässt sich natürlich auf den Acker wieder zurückführen. Also es ist nicht so, wie viele meinen, dass der Acker beim Rapsölanbau jetzt ausschließlich für den Kraftstoff genutzt würde. Diese Diskussionen, die ausgebrochen sind über die Konkurrenz zu Nahrungsmitteln, gehen teilweise von solchen Fakten aus, sondern es sind durchaus Koppelprodukte vorhanden, die in der Landwirtschaft eine sehr sinnvolle Anwendung finden können.
Nachhaltigkeit ist dabei ein Schlüsselwort für Dr. Bernhard. Er möchte keine Rapsmonokulturen. Die Energiepflanze sollte Teil einer nachhaltigen Fruchtfolge auf dem Acker sein. Nachhaltigkeit heißt aber auch, dass ein Produkt wie Biodiesel dann auch tatsächlich in der Wirtschaft verwendet wird. Dabei zählen vor allem Preis und Verbrauch. Die heute in Schiffen und Diesellokomotiven eingesetzten Motoren sind auf den Standarddiesel eingestellt, der aus Erdöl gewonnen wird. Biodiesel ist etwas zähflüssiger und seine Konsistenz hängt stärker von der Temperatur ab. Wenn also dieser Kraftstoff konkurrenzfähig werden soll, müssen Motoren entwickelt werden, die perfekt auf diese Eigenschaften abgestimmt sind. Hier berührt die volkswirtschaftliche Frage des umweltfreundlichen Verkehrs die technische Detailfrage, wie der Treibstoff in den Motor gespritzt wird. Das untersucht Dr. Bernhard in einer Spezialkammer.
Es handelt sich um eine Hochdruckkammer, die unter 75 Bar Druck gesetzt wird. Dabei kann sie aufgeheizt werden auf etwa 400 Grad Celsius. Das sind ungefähr die Bedingungen, die während des Einspritzvorgangs in einem Dieselmotor herrschen. Wir variieren die Geometrie der Einspritzdüsen, also der Einspritzlöcher in erster Linie. Das sind sehr kleine Löcher von etwa 0,3 mm Durchmesser. Und hier kann man durch geschickte Anpassung von Lochdurchmesser, Lochlänge, aber auch die Art der Verrundung, also die innere Kante des Einspritzlochs, Einfluss nehmen auf die Form des Strahls. Also stellen Sie sich vor wie ein Gartenschlauch. Der Strahl an einem Gartenschlauch kann auch unterschiedlich stark aufgefächert sein.
Von dieser Strahlform hängt ab, ob der Diesel im Motor vollständig verbrannt wird. Das wiederum entscheidet über den Kraftstoffverbrauch und über die Schadstoffemission. Im nächsten Jahr möchte das Institut für Kolbenmechanik einen Motorenprototyp bauen und testen. Danach soll die Technik sich dann auf der Schiene in einer Versuchslokomotive bewähren. All dies erfordert noch viel Forschertätigkeit und Detailarbeit. Doch nur mit solchen kleinen Schritten lassen sich Antworten auf die großen Herausforderungen der Zukunft finden. Leider erlebt das bundesweite Forschungsnetzwerk Biokraftstoffe aber immer wieder, dass die Wirtschaft zögert und skeptisch bleibt. Bis auf Weiteres vertraut man dem Erdöl. Alle Forschung könnte umsonst sein, wenn die alten Strukturen nicht aufgebrochen werden. Der Einsatz für eine umweltfreundliche Wirtschaft der Zukunft würde ins Leere gehen. Dr. Bernhard appelliert daher auch an die Politik, denn Idealismus allein bringt kaum ein Unternehmen dazu, Biodiesel zu nutzen.
Das müsste sich für Betreiber irgendwie in den Kraftstoffkosten niederschlagen. Die müssten etwas geringer sein, damit ein Betreiber auch wirklich anbeißt. Und genau hier stehen wir vor dem Problem, dass die Bundesregierung auf Pflanzenöl und insbesondere auf Rapsöl inzwischen auch eine Steuer von 18 Cent erhebt, die auch noch steigen soll, so die ursprünglichen Planungen. Das hat dazu geführt, dass für Rapsöl, aber auch zum Beispiel für das Biodiesel, was ja durchaus schon an vielen Tankstellen erhältlich war, der Markt in den letzten Monaten praktisch vollständig zusammengebrochen ist. Wir hoffen sehr, dass die Bundesregierung dies versteht und die Steuer noch mal etwas absenkt, denn nur dann können wir es schaffen, diese sinnvolle Alternative zu fossilem Kraftstoff in greifbarer Nähe auch zur Anwendung zu bringen.